Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und da wünsche ich einen schönen guten Morgen und begrüße auch gleich Günter Jeschonek. Günter Jeschonek zeichnet besonderes Durchhaltevermögen aus. Und viele Leute würden wahrscheinlich sagen, er lässt nicht locker. Schönen guten Morgen, Herr Jeschonek. Hallo, guten Sie müssen Morgen. Lachen, wenn ich
ja,
Sie so beschreibe.
Ja, ich muss lachen, da ist was dran.
Das werden wir in dieser Sendung noch erfahren. So wurde Günter Jeschonek mit diesem Durchhaltevermögen nämlich vom Agraringenieur zum Theaterregisseur und das erst in der DDR, dann im Westen. So verhalf er unzähligen freien Gruppen zu finanzieller Unterstützung und so legte er sie auch fürs Einheitsdenkmal ins Zeug. All diese Stationen kommen zur Sprache, aber ich möchte auf eine physische Durchhaltestation zu sprechen kommen. Ich habe gelesen und wollte Sie fragen, das stimmt, Sie machen 100 Kilometer Läufe?
Habe ich gemacht. Jetzt bin ich ja schon im stolzen Alter. Also ich bin Marathon gelaufen, ich bin Rennsteiglauf, 75 Kilometer mit knapp 1000 Meter Anstieg. Und eben den damaligen längsten Lauf in der DDR in Grünheide, den ersten, habe ich mitgemacht, 100 Kilometer.
Wie hält man 100 Kilometer durch?
Ja, wie hält man durch, indem man ja Preuße ist, bisschen trainiert hat.
Bisschen trainiert.
Und neben Olympiasiegern läuft, die damals mitgemacht haben.
Wie lange läuft man 100 Kilometer?
Naja, die Besten sind, glaube ich, 7,5 Stunden gelaufen. Ich bin über 10, knapp über 10. Ich hab ja nicht so wahnsinnig viel trainiert, aber
und,
immerhin.
Und abbrechen gibt es da nicht?
Abbrechen.
Gab nie das Gefühl, ich
nein,
laufe.
Nein, aber man muss durchhalten. Eben Preuße, ne? Dann zieht man durch.
Den Regisseur Günter Jeschonek, meinen Gast, den hören wir derzeit jeden Mittwochabend hier bei uns im Programm. Er trifft nämlich nach über 30 Jahren Schülerinnen und Schüler wieder, mit denen er in der DDR ein Theaterprojekt gemacht hat. Übrigens sein letztes wirkliches Theaterprojekt vor seiner Ausbürgerung. Herr Jeschonek, mit was für Gefühlen haben Sie die wieder getroffen, die jetzt knapp 50-Jährigen?
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich die damals 1984, also vor 36 Jahren, gar nicht so groß persönlich kennengelernt hatte. Mein Dramaturg hat mit denen Gespräche geführt in der Schule, hat sie gefragt, eben, ob sie Texte fürs Programmheft schreiben. Und ich habe die gar nicht bewusst persönlich erlebt. Das klingt jetzt komisch, aber es ist so. Und dennoch war ich neugierig, was aus ihnen geworden ist.
Und aus denen ist eine Menge geworden.
Ja.
Also, weil ich finde das so schön auffällig, dass die Bandbreite der Leben, die eben, die waren Abiturienten zur Wendezeit.
10. Klasse und Abiturienten, Hälfte ja, der Klasse.
Genau, zur Wendezeit und dann eben, was da geworden ist. Also jeden Mittwochabend sei auf die Sendung Zeitfragen verwiesen. Diese Theaterproduktionen, die waren damals 12, 13, glaube ich, eben 84, als Sie in Senftenberg mit Ihnen gearbeitet haben. Kommen wir mal auf Sie, weil wir Sie ja erst einmal vorstellen wollen. Und zu den Schülerinnen und Schülern kommen wir später nochmal. Aber was waren Sie denn für ein 12-Jähriger?
Ja, was war ich für ein 12-Jähriger? Also zum Leidwesen meiner Eltern war ich doch ziemlich renitent. Sehr vorbildhafter Schüler. Ich habe opponiert, auch als Kind, habe Blödsinn gemacht mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern. Ich habe damals mit meinen Eltern und meinen Brüdern in Neuenhagen gewohnt, bei Berlin, am Rande Berlins. Und hatte eigentlich eine ganz schöne Kindheit dort. Aber ich habe mich eben, weil ich doch sehr autoritär erzogen worden bin.
Spielt die Politik eine Rolle in Ihrer Familie?
Politik spielt eine große Rolle, vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Mein Vater war Journalist, SED-Mitglied, meine Mutter war auch SED-Mitglied und er eben jetzt mit seiner Biografie war eben doch autoritär, wie viele Eltern oder Väter auch in der damaligen DDR. 1920 geboren, eher ich 1950. Und ja, und dann habe ich sicherlich sozusagen meine Renitenz dann an anderen ausgelebt, insbesondere dann an Lehrerinnen und Lehrern. Dann gab es Fünfen in Betragen. Und natürlich, wenn ich dann nach Hause kam und hatte diese Noten und mein Vater stand unter Stress als Journalist, das hat ihm gar nicht gepasst. Also, und es gibt so einen Satz, wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann gab es dann ab und zu auch mal natürlich Prügel. Weil das hat ihn einfach genervt. Wir waren vier Jungs und wir waren alle nicht so fein. Wir hatten keine Einsen betragen und das war einfach, glaube ich, zu viel für ihn.
Sie haben eben gesagt, SED, Mutter auch SED. Sie hatten aber auch ganz engen familiären Kontakt in den Westen.
Ja, immer. Ich bin als Kind vor 1961 bei meiner Oma im Garten gewesen, regelmäßig, die mich aufgepäppelt hat mit Leber. Weiß ich noch, da gab es oft Leber.
Waren Sie so ein kränkliches Kind?
Oder? Ja, zart, dünn. Mit Leber, weiß ich noch, kondensierter Milch, Libbismilch, die muss ich immer trinken. Und dann bin ich ein bisschen aufgepäppelt wieder nach Hause gefahren. Also dann eben die ganzen Onkels, Tanten, die Geschwister meines Vaters.
Und die waren alle im Westen?
Die waren alle im Westen.
Weil Sie jetzt sagten Garten, ja, der Garten
alle,
war im
alle
Westen.
Westen.
Ah, okay.
Und meine Eltern waren ja dankbar, wenn wir auch in den Ferien oder auch vorher dann natürlich auch bei den Großeltern sein konnten, in dem Fall eben der Mutter meines Vaters. Ne?
Und brach das dann ab? Also irgendwie, weil wenn da eine SED so eine enge Verbindung war, war das kein
eigentlich,
Hindernis?
Oder? Eigentlich nie. Wir sind gemeinsam rübergefahren. Ich sehe die Fotos noch vor mir, die schönen Farbfotos im Garten meines Großvaters oder meiner Großmutter. Die waren dann getrennt zu dem Zeitpunkt schon. Und wir haben immer Kontakt gehalten und spätestens dann zum Passierscheinabkommen 1963 kam natürlich dann auch die Verwandtschaft und die sind gerne zu uns gekommen. Die haben sich auch bei meinem Vater eigentlich wohlgefühlt, obwohl er SED-Genosse war und er hat mit Stolz sein Ost-Berlin auch vorgeführt und war immer ein sehr guter Gastgeber.
Waren das Diskussionen, die da entstanden oder hat man dann Politik lieber außen vor gelassen, damit die gute Stimmung bleibt?
Politik außen vor gelassen, soweit ich mich erinnern kann. Das war einfach Family und also ich habe da keine politischen Diskussionen zwischen denen erlebt.
Sie haben vorhin gesagt, Sie waren so ein renitentes Kind und der Vater hat das überhaupt nicht, der konnte damit nicht umgehen und wollte da eben was ganz anderes aus Ihnen machen und hat da ja zu einer ziemlich drakonischen Maßnahme gegriffen. Er hat Sie von der Schule genommen.
Ja, er hat dann einfach dort in der Schule gesagt, wir nehmen den Jungen runter, ihn schmeißen wir raus. Als dann die Klassenlehrerin in der 8. Klasse gesagt hat, und Günther verlässt uns, ich war nicht gut, ich hatte nicht so gute Noten, aber ich war auch jetzt nicht der Allerschlechteste, waren doch einige überrascht. Aber das lag ihm daran, weil ich im Betragen schlecht war. Und da hat mein Vater gedacht, wenn der Junge in die Natur geht, in die Landwirtschaft und sich dort ausarbeiten muss, dann wird er irgendwie zu sich kommen und wird vielleicht ein bisschen vernünftiger. Also körperliche Arbeit und Natur.
Wobei ich ja jetzt eben einfach gesagt habe, drakonische Maßnahme, vielleicht war das ja gar nicht so verkehrt, dass Sie erstmal kamen, oder? Wie kam das bei Ihnen an?
Naja gut, ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich eigentlich innerlich reagiert habe. Ich dachte mir, vielleicht jetzt im Nachhinein, irgendwo hat er vielleicht auch recht, ne? Vielleicht hilft mir das oder so. Und klar, es war hart. Ich war ja ein zarter Jüngling, 1965. Ich war 14,5, ich wurde 15 und dann an den Rand Berlins nach Heinersdorf in ein Lehr- und Versuchsgut zu gehen. Keine Ahnung von Landwirtschaft. Und dorthin zu gehen, das war eine neue Welt für mich.
Sie haben das mal irgendwo Lebensschule genannt. Was meinen Sie damit?
Ja, Lebensschule, weil ich plötzlich in eine ganz andere Welt eingetaucht bin mit Bauern, mit den Jungs aus den Dörfern, die natürlich ganz anders getickt haben, anders gedacht haben, die robuster waren. Und eben diese körperliche Arbeit, da musste ich mich irgendwie durchsetzen. Und eben die Bauern waren, wenn wir als Lehrlinge dann dort gearbeitet haben, in diesem Gut, viel körperliche Arbeit, ist man auch mal zusammengepfiffen worden, dass man dieses und jenes nicht schafft. Also das war eine harte Schule. Und ich bin am Wochenende dann nach Hause gefahren und dann in der Woche über wieder dorthin, nach Heinersdorf, war nicht so weit von Berlin entfernt. Aber eben eine ganz andere Welt.
Wir haben Günther Jeschonek hier zu Gast. Sie sind Agrotechniker geworden ja dann tatsächlich, ja. Oder Agrotechnik-Ingenieur, weiß ich nicht.
Wie sind Sie? Er ist Agrotechniker, 3 Jahre gelernt und dann 4 Jahre Studium mit einem Jahr Unterbrechung zum Agraringenieur. Also es waren insgesamt dann 7 Jahre.
Ja, und dann so hätte es doch eigentlich weitergehen können. Sie hatten dann noch eine gute Stelle da, oder?
Das hatte sich mein Vater auch so vorgestellt. Er wollte ja, dass seine 4 Söhne alle promovieren, Professoren werden. Das war so seine Zielvorstellung. Und natürlich, als ich dann Agraringenieur war, wenigstens ein bisschen was erfüllt, was mein Vater sich vorgestellt hatte.
War Ihnen das eigentlich wichtig zu erfüllen, was
ja.
Ihr Vater?
Ja, also ja, zu erfüllen. Ich wollte nicht Verlierer, Loser sein und irgendwo wenigstens zu zeigen, okay, ich beiße mich durch, obwohl ich auch während des Ingenieurstudiums auch rausgeflogen bin nach 2 Jahren. Genau wie auch in der Lehre. Sie merken, die Renitenz ging noch eine Weile weiter. Ich habe 2 Jahre gelernt in Heinersdorf. Mhm. Dort auch wieder allerhand Zirkus veranstaltet mit anderen und so weiter. Haben die mich rausgeschmissen. Da musste ich in Oderbruch, habe dort meine Lehre beendet. Mhm. Zwischen den Zuckerrüben und dem Dreck und dem Modder. Dann war ich dort der beste Lehrling. Wurde delegiert zum Agraringenieurstudium. 2 Jahre studiert in Fürstenwalde. Nicht zur vormilitärischen Ausbildung gegangen, einfach gar nicht erschienen.
Wollten Sie nicht?
Wollte ich nicht. Abgelehnt. Wieder rausgeflogen. 1 Jahr Bewährung in der Praxis als Traktorist in der Uckermark, in der tiefsten Uckermark. Und danach das Studium fortgesetzt und beendet.
Das fand ich jetzt interessant, weil ich mich gefragt habe, diese Renitenz, von der Sie da erzählen, war die eigentlich von Anfang an irgendwie politisch motiviert, dieses nicht zur NVA zu wollen, ist vielleicht dann?
Dann später, ja. Am Anfang war es einfach eine Frage der Erziehung. Ne? Eben die Generation, die von Eltern erzogen worden sind, die eben auch so groß geworden sind. Du hast zu gehorchen, du hast die Erwachsenen zu achten. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du unter Umständen Prügel oder kriegst eine Strafe. Und das war am Anfang so. Und dann sukzessive wurde es politischer.
Was war Ihre Einstellung zur DDR?
Meine Einstellung war eigentlich ganz klar und simpel, dass ich gesagt habe, spätestens als 18-Jähriger habe ich gesagt, ich akzeptiere nicht, dass ich Leibeigner dieses Staates bin, weil der Staat über mich bestimmen will, wohin ich mich bewege, was ich sagen darf, was ich lesen darf. Und also spätestens als 18-Jähriger hatte ich ja gesagt, ich wäre vor meinem Rentenalter in Paris sein, egal wie. Das hatte ich zu meinem Geburtstag gesagt, daran kann ich mich erinnern. Und ich habe praktisch das, was ich ja auch zu Hause erlebt hatte, obwohl wir haben auch schöne Momente zu Hause gehabt, gar keine Frage. Aber diese Doktrinierung, diese Ideologie, das habe ich ja natürlich dann auch sozusagen auch im Leben gespürt. Und das war dann so eine doppelte Ablehnung. Und deshalb habe ich diese SED-Diktatur, die habe ich im Innersten abgelehnt.
Nur im Innersten oder dann auch? Ich meine, Sie haben
später
gesagt,
erst mal im Innersten und Ausdruck dessen war dann 1973 nach meinem abgeschlossenen Ingenieurstudium, dass ich dann im Sommer mit einem Freund abhauen wollte in den Westen, weil ich im Herbst zur Armee sollte. Und das wollte ich dann nicht 1,5 Jahre NVA. Dann haben wir beide beschlossen, der hatte auch Ingenieurstudium hinter sich, wir hauen im Sommer über Ungarn. 1973 war ich 22, wurde 23, hauen wir beide ab und gehen in den Westen und haben alles auch vorbereitet dafür.
Aber es hat nicht geklappt.
Hat nicht geklappt. Die haben uns, ist auch ein Rätsel für mich, in Pirna aus dem Zug rausgeholt, gefilzt, so lange, bis sie wirklich was gefunden haben, nämlich Westgeld, Kartenmaterial, was wir alles eingenäht hatten in den Taschen und so weiter und haben uns rausgeholt. Aber wir hatten beide deshalb Glück, dass wir uns nicht haben auseinanderdividieren lassen. Wir wurden natürlich unterschiedlich einzeln sozusagen verhört. Jedem wurde gesagt, ihr Freund hat gerade erklärt, sie wollten den Westen abhauen. Haben wir natürlich abgelehnt. Wir haben gesagt, wir wollten nie den Westen abhauen. Wir haben ja ein tolles Studium hinter uns. Wir wollten in Ungarn Urlaub machen. Und deshalb konnten sie uns das nicht nachweisen. Aber wir haben eine Strafe bekommen, die Wiesenstrafe, eine ziemlich hohe. Und wir haben beide einen provisorischen Personalausweis bekommen.
Ach so, das hieß, dann war es wirklich schwierig.
Damit war man stigmatisiert mit diesem zweiseitigen Ausweis. Wenn den jemand gesehen hat, Polizei oder so, wussten die sofort, das ist jemand, der sozusagen sich an seinem Ort aufhalten muss und da muss irgendwas vorliegen.
Und zur NVA mussten sie.
Und dann musste ich im Herbst zur NVA, das war in gewisser Weise eine Rettung, deshalb, weil ich dann diesen zweiseitigen Personalausweis losgeworden bin und war dann ganz normaler Soldat wie alle anderen.
Und wie haben Sie sich da entwickelt? Ich meine, Sie wollten fliehen, es hat nicht geklappt. Sie haben den Dienst ableisten müssen. Ich habe noch kein einziges Wort von der Kultur gehört. Wie ist aus dem Agraringenieur dann der Theaterregisseur geworden?
Ja, also ich habe mich für Kultur schon interessiert. Ich bin ins Theater gegangen, hatte auch, glaube ich, Laientheater gemacht, hatte in meinem dann, als ich von der Armee wiederkam, bin ich ja nochmal in die Forschung gegangen, nochmal mit dem Hochschulstudium begonnen, Fernstudium an der Humboldt-Universität, Diplom Agraringenieur, um dann später zu promovieren. Ne? So war dann der Weg vorgezeichnet, um meinem Vater irgendwie gerecht zu werden. Und da hatte ich dann schon auch mit DDR-Literatur, mit den tollen Schriftstellern, die auch in Opposition zu dem Staat standen, eben wie auch Wolf Biermann, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, oder Günter Kunert, Franz Fühmann und. Ich könnte jetzt viele aufzählen. Und deren Literatur, die hat mich fasziniert. Und da habe ich mich sehr, sehr, ja, mit identifiziert. Und das war so ein Auslöser. 1976 kann ich sagen, einfach die Biermann-Ausbürgerung und kurz davor, das war so ein wichtiger Cut auch in meinem politischen Verständnis gegenüber der SED-Diktatur.
Und da haben Sie gesagt, jetzt muss ich was anderes machen. Diese Wissenschaftskarriere, der Frosch im Hals lässt einfach nicht zur Ruhe.
Der lässt einfach nicht nach. Meine Frau wird meckern und wird sagen, warum räusperst du dich? Irgendwie hat mich dann die Kunst irgendwie mehr angezogen, auch die Literatur, Theater. Und
war denn das so einfach, da zu wechseln? Nein, der Staat hatte ja mehrere Studien finanziert.
Er hatte mehrere Studien finanziert. Das war nicht so einfach, es war eher ein Zufall. Ich musste dann nochmal, dann haben sie mich nochmal zur Armee geholt, ein Vierteljahr. Das hieß dann Reservistendienst, auch dem konnte ich nicht ausweichen. Und in dieser Zeit hatte ich über mein Leben nachgedacht und dachte, okay, wohin geht die Reise? Ist Landwirtschaft wirklich das, was sich irgendwie erfüllt und ausfüllt? Und dann habe ich, glaube ich, durch Zufall vom Regiestudium gelesen. Es gab ein Regieinstitut in Ost-Berlin, was es seit 2 Jahren zu dem Zeitpunkt gab, neu gegründet von Brecht-Schülern. Und ja, dann hat mich irgendwie eine Fügung dahingetrieben. Ich habe gedacht, ich bewerbe mich. Zu verlieren hast du nichts. Du hast deinen Job, hast du ja schon, Studium. Du probierst es einfach. Und sicherlich hat dann diese Unbekümmertheit, dass ich schon was hatte und nicht so unter Druck stand wie manche andere, die vielleicht Regieassistenten waren oder Schauspieler, die das werden wollten, bin ich vielleicht doch ziemlich locker da reinmarschiert. Also in diese Aufnahmeprüfung. Und kann mich noch daran erinnern, wie ich das noch kurz sozusagen knapp erzählen kann, bei der Aufnahmeprüfung im Berliner Ensemble vor 100 Leuten, also vor den ganzen Schauspielern des BEs, vor den anderen Studenten, der Intendant Wegwerth damals. Und da mussten wir vor denen eine Probe machen mit professionellen Schauspielern. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und dann hat mich die eine Schauspielerin nicht so richtig verstanden, was ich mir vorstelle. Dann habe ich das vorgespielt und das fand Wegwerth irgendwie so locker und gut. Und das war vielleicht mit dem Grund, weshalb sie mich dann von den vielen Bewerbern genommen hat. 8 Studenten waren wir, die aufgenommen worden sind. 4 sind am Ende übrig geblieben.
Und einer davon war eben Günther Jeschonek.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Mut, gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche raufen sich die Haare, manche seh ich hasserfüllt, manche seh ich in das Wolltuch des Schweigens eingehüllt. Manche höre ich abends jammern, was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was? An was? An was?
Wolf Biermann, was bedeutet Ihnen dieses Lied? Wartet nicht auf bessere Zeiten.
Ja, also warte nicht auf bessere Zeiten, ist so ein zeitloses Lied und er hat ja seine Biografie, die, glaube ich, vor 2, 3 Jahren erschienen ist, eben auch so genannt, warte nicht auf bessere Zeiten und es ist ein Titel, der nicht nur auf die DDR damals passte, sondern nach wie vor aktuell ist, wenn wir an Klima denken.
Also aktiv werden.
Ja, aktiv werden, nicht zu warten und das passt auch ganz gut zu mir. Ich bin nicht jemand, der lange wartet. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch und ich habe sicherlich auch das eine oder andere Problem mit Menschen, die zu lange warten oder nicht entscheidungsfreudig sind. Ich bin manchmal, entscheide manchmal zu schnell und weil ich vielleicht ungeduldiger bin, aber so dieses Warten und Nichtstun und Lamentieren, das mag ich nicht.
Ja, das hat man jetzt schon vermutet, wenn man so diesen Weg, den wir jetzt zusammen gegangen sind, mitgegangen ist, also im erst Agraringenieur und dann traut man sich ins Berliner Ensemble, um da dieses Vorstellungsgespräch zu absolvieren. Und Sie wurden eben auch noch angenommen auf der Schauspielregie-Schule. Haben Sie auch abgeschlossen? Hieß das für Sie, also da dann auch, also jetzt sich nicht nur künstlerisch auszuleben, suchten Sie auch diese, also das Theater in der DDR war ja bekannt dafür, dass man eben auch andere Nachrichten quasi senden konnte, dass man sich ganz anders politisch äußern konnte. War Ihnen das ein Anliegen oder kam das quasi mit daher?
Also das ist dann eigentlich in dem Studium so entstanden, das hat sich entwickelt. Das war nicht von vornherein das Anliegen. Es war wirklich ein sehr hochkarätiges Studium, wenn Sie sich überlegen, dass der Begrüßungssatz zur Immatrikulation, der lautete, wenn einer oder eine von Ihnen Regisseurin oder Regisseur werden sollte, wäre das ein großer Erfolg für unsere Regieausbildung. Dann wissen Sie, wo die Latte gelegen hat. Und eigentlich waren diese 4 Jahre, waren dann für mich nochmal eine neue Schule. Also es war eine enorme Herausforderung, jeden Tag eine Infragestellung der Persönlichkeit. Mhm. Also da habe ich viele schlaflose Nächte gehabt, weil das war knallhart, weil wir vom ersten Tag an mit professionellen Schauspielern gearbeitet haben. Die waren zugleich unsere Dozenten, aber eben auch unsere Schauspieler.
Sie sagen gerade eine Infragestellung der eigenen Person. Das ist ja, also das ist dem Schauspieler-Dasein oder überhaupt dem Theater ja immanent. Aber auch eine Infragestellung des Systems, da waren Sie ja sowieso schon sehr weit.
Ja, Infragestellung des Systems natürlich war klar, wenn Sie da Regie studieren, dann können Sie nicht permanent das System infrage stellen, sondern dann wäre man vielleicht auch schneller rausgeflogen aus dem Studium. Wir haben aber auch nicht geduckmäusert oder uns angebiedert. Es war eine sehr offene Atmosphäre. Ich habe damals während des Studiums auch kaum über Stasi nachgedacht. Ich habe später dann erfahren, wer alles bei der Stasi war, auch an diesem Regieinstitut. Aber wenn ich das nur an einem Beispiel nenne, während des Regiestudiums fanden Volkskammerwahlen statt. Und dann hat unser Studienjahr, wir waren dritte Matrikel, also das dritte Studiengang. Und dann haben wir gefordert, dass zur Volkskammerwahl auf die Bühne eine Wahlkabine gestellt wird. Und wir haben gesagt, wir wählen nur, wenn eine Wahlkabine auf der Bühne steht. Das war schon eine Herausforderung. Und natürlich sind in das Regieinstitut auch viele andere Leute gekommen, Literaten und so weiter. Es war eine spannende Auseinandersetzung. Und wenn ich nur einen Namen nenne, meine ehemalige Kommilitonin, mit der ich nach wie vor befreundet bin, Freya Klier. Die hat mit mir zusammen studiert, 4 Jahre. Und ja, wir haben uns beide gefragt, wie kommt es, dass wir beide immatrikuliert worden sind mit unseren Biografien? Sie hat im Gefängnis gesessen.
Ja, und die Idee, was glauben Sie?
Ja, wir haben dann später erst, jetzt erst vor ein paar Jahren, wir haben uns damals nie die Frage gestellt und wir haben dann interpretiert, dass eben nach der Biermann-Ausbürgerung ja doch so ein Ausbluten auch der Kunstszene stattgefunden hat. Viele wichtige Leute sind weggegangen, Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller, bildende Künstler und. Und dass man vielleicht gerade uns beiden, die eigentlich renitent waren, die nicht auf der Linie lagen, wir waren ja nicht in der SED oder irgend sowas, dass man sagte, okay, denen geben wir eine Chance, vielleicht können wir sie formen oder vielleicht werden die feststellen, dass ja dieses System doch gar nicht so schlecht ist.
Sie haben dann ja tatsächlich auch nach dem Studium Aufträge bekommen. Es ging Ihnen doch als Regisseur dann auch gut. Unter anderem gab es doch dann in Senftenberg beispielsweise dieses Projekt, das wir ganz am Anfang erwähnt haben.
Ja, also gut, sag ich, wir haben ja nicht als Regisseure, als junge Regisseure irgendwie viel verdient. Ich muss sagen, meine Renitenz ging dann doch wieder ein bisschen weiter, weil ich nach dem Studium war ich der Erste aus dem Regieinstitut, der Oberspielleiter werden sollte in Stendal. Ich hatte da zwei Inszenierungen gemacht und dann hat mir der Vertrag nicht gefallen und dann habe ich abgesagt. Da waren natürlich alle stinksauer an dem Regieinstitut. Dieser Idiot sagt diese Auszeichnung.
Was hat sie denn da geritten?
Ja, ich fand diesen Vertrag nicht gut. Die Schauspieler wollten irgendwie mitreden. Und weil ich eben junger Oberspielleiter gewesen wäre und der Intendant eierte dann irgendwie rum, habe ich einfach abgesagt und war freiberuflich nach dem Regiestudium. Es war absolut unüblich. Also es war dann gar nicht so locker für mich. Ich habe mich dann beworben, habe dann Regien bekommen, aber ich war nicht fest am Theater. Und Senftenberg war dann ab 1983 hat mich der Intendant gefragt, ob ich dort Spielleiter, also sowas wie Oberspielleiter werde. Und da habe ich dann eben zwei Regien gemacht. Erst einen Brecht-Abend und dann eben Stadt ohne Liebe 1984.
Und Stadt ohne Liebe, das ist ja so ein Märchen für Erwachsene wohl, von Lew Ustinov. Und wenn man die Inhaltsangabe, ich kenne es nicht, ich habe nur die Inhaltsangaben gelesen und da hatte ich das Gefühl, das ist doch 1:1 eigentlich eine DDR-Kritik, also graue Stadt und
Mauer, ja, Stacheldraht.
Genau. Wie kam man dazu, das auf die Bühne zu
geben? Ja, also die Frage ist mir schon öfters gestellt worden, jetzt natürlich im Zusammenhang auch mit diesem Projekt, über das Sie vorhin gesprochen hatten. Ich muss sagen, komischerweise, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich mir damals nicht die Frage gestellt habe. Ich glaube, der Intendant hat mich gefragt und im Nachhinein interpretiere ich, vielleicht wollte er selber austesten, was ist auf der Bühne möglich. Und dann hat er mich gefragt und dann habe ich das gemacht. Und im Verlauf des Probenprozesses, so als ich es gelesen habe, war natürlich klar irgendwie, was wir aus diesem Märchen für Erwachsene in einer grauen Stadt ohne Liebe, ohne Farben, ohne Blumen, hinter Mauer und Stacheldraht, war natürlich klar, das ist, war für uns 1:1 die DDR.
Und fürs Publikum?
Da würde ich vermuten auch, ja. Und erstaunlicherweise, es ist nicht abgesetzt worden. Und wenn ich auch noch in das Programmheft reingucke, was mindestens genauso dissidentisch war mit Texten, die nie hätten da die da sozusagen damals geschrieben werden dürfen, erscheinen dürfen. Wir hatten ja aus einem Roman von 1920 von Jewgeni Samjatin, der hat einen Roman geschrieben 1920, der heißt Moi, Wir. Und da beschreibt er schon das Phänomen der Mauer. Und dieser Roman stand auf dem Index in ganz Osteuropa. Stalin hat ihn damals aus der Sowjetunion gejagt und dieses Buch durfte nirgendwo erscheinen. Und wir haben die Texte genommen fürs Programmheft.
Aber das Resultat war dann auch, dass Sie danach keine Aufträge mehr bekamen.
Ich hätte danach Aufträge bekommen, auch nach der Inszenierung. Wir haben danach zwei Dramaturgen und ich haben dann für ein Theaterfest in Senftenberg, gab es jedes Jahr ein großes Theaterfest und ich habe als Spielleiter natürlich die Hauptinszenierung, hätte ich gemacht und da haben wir zusammen ein Stück geschrieben, wir haben nichts Gutes gefunden in der DDR-Literatur, dann haben wir zusammen ein Stück geschrieben, das hieß Traumland und das war so schräg, nämlich in einem FDGB-Heim, das heißt Freie Deutsche Gewerkschaft, Urlauberheim, wo Urlauber hinkommen und die kriegen zur Begrüßung einen Drink serviert, der hieß Paradiso. Und dann flippen die alle aus und lassen die Hosen runter, auf Deutsch gesagt, und teilen sich gegenseitig mit, was in diesem Land nicht funktioniert. Und dafür habe ich keine Genehmigung bekommen. Damit, das war schon mal der erste Cut. Und der zweite war, dass ich in Dresden danach einen Auftrag bekommen habe, einen der berühmtesten DDR-Romane Franziska Linkerhand zu dramatisieren. Und da habe ich ein halbes Jahr gewartet und auch keine Genehmigung bekommen.
Ach, dann ging und nicht mehr, konnten Sie nicht mehr das
nein.
machen, was Sie
und
wollten.
Und dann war für mich klar, das war's.
Und dann stellte Günter Jeschonek einen Ausreiseantrag. Herr Jeschonek, der 10.12.87 ist nicht nur Ihr 37. Geburtstag gewesen. Sie hatten Ausreiseanträge gestellt und Ärger eben politischen. An diesem Tag, ja, wurden Sie aufgefordert, zwei Koffer zu packen, zusammen mit ihrer Frau und ihrer Tochter die DDR zu verlassen. Was passt in zwei Koffer?
Was passt in zwei Koffer? Ja, wenig, natürlich enorm wenig. Wir wollten weg, hatten aber, das war das Besondere, eben die Ausreise unter diesen Umständen abgelehnt. Das war, glaube ich, aufwärmmäßig neu. Da spielt die Renitenz wieder eine Rolle. Da lief dann die Maschinerie der Staatssicherheiten, aber klar, weil der Schonek am 10. Dezember zum Internationalen Tag der Menschenrechte in der Gethsemane-Kirche eine Rede hält, nämlich zu diesem Tag, das müssen wir verhindern, 19 Uhr, deshalb muss er bis 19 Uhr das Territorium der DDR, in dem Fall aus Berlin, verlassen haben. Und so holten uns dann eben zwei Autos ab, angekündigt. Und wir sind dann vielleicht um 6 abgeholt worden, noch zu der Behörde gefahren, wo da eine Kladde vor einem liegt, wo die Namen drinstehen, alle drei Namen. Dann guckt man zu, wie die drei Namen mit einem dicken schwarzen Filzstift durchgestrichen werden, weil es einen nicht mehr gibt in der DDR. Damit zahlt man noch Geld dafür. Und dann sind wir zum Tränenpalast gefahren worden, also eigentlich luxuriös. Und dann waren wir in West-Berlin um 19 Uhr, läuteten die Glocken in der Gethsemane-Kirche in meiner Fantasie. Und wir passierten Ost-Berlin nach West-Berlin.
Das war ein Rauschmiss, der, obwohl sie raus wollten, Sie und Ihre Frau geschmerzt, die ja mitkommen musste, wollte.
Wollte.
Wir haben die ganze Zeit immer mal wieder von Ihrem Vater gehört, der Ihren ganzen Weg ja doch sehr kritisch begleitet hat und in dem Sie sich, wie ich mir finde, so ein bisschen abgearbeitet haben. Haben Sie bei diesem Rausschmiss, haben Sie da noch Kontakt zu ihm?
Ich hatte an dem Tag natürlich zu ihm nichts gesagt. Ich wundere mich im Nachhinein, dass er nicht gewusst hat, dass wir Ausreisen oder einen Ausreiseantrag gestellt haben. Er war zu dem Zeitpunkt schon im Ruhestand. Meine Eltern riefen an, gratulierten zum Geburtstag, ob wir uns sehen am Wochenende. Ich sagte ja. Weil ich nicht die Wahrheit sagen wollte. Und er hat mich dann 6 Tage später im Fernsehen gesehen. Im Gespräch mit Dieter Kronzucker im Heute-Journal. Das war natürlich ein harter Hieb für ihn. Ne? Dort seinen Sohn zu sehen, der die DDR, die SED natürlich ganz kritisch betrachtet und das nochmal dort in dem Interview sagt. Das war, glaube ich, ganz schmerzhaft für ihn.
Sie haben dann ja doch eigentlich auch ganz schön drum kämpfen müssen. Also in der DDR gab es oder hätte es immer wieder Aufträge gegeben. Vielleicht nicht das, was Ihnen gefiel, aber in Deutschland, in Westdeutschland dann, in West-Berlin, dann tatsächlich Aufträge zu bekommen, war ja nicht so ganz einfach. Sie sind in die freie Theaterszene gegangen. War das dann freiwillig, um unabhängiger zu sein, oder war das eigentlich eine Notwendigkeit, weil andere Stellen auch nicht da waren?
Also ich hab erst an Hochschulen angefangen, habe ja auch eine erste Inszenierung gleich gemacht, noch im Frühjahr 1989 an der Berliner Mauer, die erste Inszenierung, und bin dann sukzessive in die freie Szene gegangen, zwischendurch aber auch noch Fernsehredakteur viele Jahre gewesen und war dann Geschäftsführer eben eines Fonds, der freie professionelle Künstlerinnen und Künstler in Deutschland mit Bundesgeldern fördert. Und das habe ich viele Jahre gemacht.
Weil Ihnen die freie Szene so wichtig, durch die Unabhängigkeit
wichtig. Deren Entscheidung zu sagen, wir wollen unabhängig, frei arbeiten, die ja die gleiche Ausbildung haben wie Schauspieler, die am Deutschen Theater arbeiten. Nur die haben sie eben entschieden, selbstbestimmt frei zu arbeiten, natürlich mit einem enormen Risiko. Und das habe ich enorm geschätzt und weil ich ja Geschäftsführer dieser Einrichtung war, habe ich mich auch ganz stark engagiert für diese Künstlerinnen und Künstler in Deutschland.
Und dicke Bretter bohren ist Ihnen ja, schreckt Sie ja nicht.
Schreckt mich nicht.
Aus dem Leben meines Gastes, Günter Jeschonek, ließe sich noch wahnsinnig viel erzählen. Ich glaube, 2 Stunden könnten wir hier wahrscheinlich noch weitersprechen. Aber beim Stichwort dicke Bretter bohren, da fällt jedem, der Sie kennt, ein, im Jahr 30 der Deutschen Einheit ist der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals, der vage Bürger in Bewegung, endlich begonnen worden, endlich in ihrer Sicht. Denn sie haben sich seit vielen Jahren dafür engagiert. Es war immer sehr umstritten, ist von vielen Bekämpfern, aber mehrfach vom Bundestag gewünscht worden. Warum, Herr Jeschonek, haben Sie sich so für dieses Denkmal ins Zeug gelegt?
Der erste Grund war, weil es Leute gab, eben auch Politiker, die trotz der Bundestagsbeschlüsse, das sind immerhin die höchsten Beschlüsse in unserer Demokratie, versucht haben, diese Beschlüsse zu unterlaufen und den Bau zu verhindern. Das hat mich geärgert, das hat mich angestachelt vor 4 Jahren. Und ich finde, dass für dieses besondere Ereignis der Friedlichen Revolution 1989, die nicht nur die Bürger in der DDR sozusagen bewerkstelligt haben, sondern viele andere Helfer im Westen und im Osten, die osteuropäischen Länder, die Westländer, also dieser glückliche Moment und diese Gunst der Stunde genutzt haben und dafür ein Denkmal zu bauen, ein Denkmal der Freude, sichtbar in der Mitte der Stadt, das ist ein ganz wichtiges Anliegen und immer wieder daran zu erinnern, dass eben eine Diktatur beseitigt worden ist und der Übergang zu einer neuen Demokratie geschaffen wurde. Dafür engagiere ich mich nach wie vor und ich hoffe, dass im nächsten Jahr im Herbst das Denkmal steht.
Günter Jeschonik, danke schön.
Gerne.
Für den Besuch hier. Bis zum 30. September noch sendet Deutschlandfunk Kultur Kurzporträts der ehemaligen Senftenberger Schülerinnen und Schüler eben immer mittwochs. Zeitfragenmagazin 19.05 bis 19.30 Uhr. Das sei Ihnen sehr herzlich ans Herz gelegt.